Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge Mehr März, dem Medienpädagogik-Podcast der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Ich bin Kathi Struckmeier und verantwortliche Redakteurin der Metz und wir wollen euch hier im Podcast für die Themen begeistern, die uns wichtig sind und wir starten heute mit einer neuen thematischen Reihe. Es geht nämlich um Kleinkinder und Medien und da starten wir heute mit dem Fachredaktionstalk. Den gibt es ja immer, wenn ein neues Heft herauskommt und als erstes begrüße ich jetzt hier ganz herzlich die Fachredaktion des aktuellen Hefts Kleinkinder und Medien zwischen Verunsicherung und Verantwortung. Ganz herzlich hier im digitalen Podcast-Studio. Und zwar zuerst einmal Katrin Demmler, Direktorin des JFF-Institut für Medienpädagogik und Mitherausgeberin von März. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hallo, liebe Kathi, ich freue mich, hier zu sein.
Außerdem begrüße ich ganz herzlich Klaus Lutz, Geschäftsführer des Medienzentrums Parabol und auch schon lange Redaktionsmitglied bei März. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Hallo an alle.
Und schließlich noch Günther Anfang, Medienpädagoge mit sehr langer Erfahrung. Du hast schon das Medienzentrum in München geleitet, du warst auch mal Redaktionsmitglied bei März und du hast viele andere Sachen noch gemacht. Herzlich willkommen hier, lieber Günther.
Ja, danke schön auch. Herzlich willkommen und danke für die einleitenden Worte.
Fangen wir mal bei dir an, lieber Günther. Ich war nämlich selbst live dabei, als du schon vor über 10 Jahren angefangen hast, Projekte der aktiven Medienarbeit mit ganz kleinen Kindern zu machen, also mit 2- bis 3-Jährigen. Wie bist du denn damals darauf gekommen?
Naja, wie das halt häufig so ist, ich hatte ja auch Kinder in dem Alter und die waren in einer Krippe und ich habe denen, der Erzieherin, gesagt, die könnten doch mal zu uns ins Medienzentrum kommen und dann könnten wir einfach mit den Kindern so ein bisschen medienpädagogische Projekte machen. Und es war eigentlich am Anfang noch gar nicht so zielgerichtet, sondern wir haben letztendlich da was ausprobiert und haben einen Medienerfahrungsraum gestaltet im Medienzentrum. Du warst ja auch dabei damals. Und das war sozusagen sehr spannend für uns, aber auch sehr spannend für die Erzieherinnen, weil das eigentlich letztendlich damals wirklich so Pionierarbeit war. Also wir haben mit den Kindern fotografiert, wir haben einen Trickfilm angeschaut, die Raupe Nimmersatt, und haben den weltberühmten Trickfilm Die gefräßige Raupe dann auch noch produziert mit den Kindern. Und das war für uns auch sehr neu, aber sehr spannend und sehr gewinnbringend.
Und wie wurde das damals aufgenommen? Also gerade auch so von Eltern erzählen, gab es da auch kritische Stimmen?
Eigentlich nicht, weil das Schöne war ja da, ich kannte ja viele Eltern und konnte natürlich den Eltern sagen, dass wir da nichts Böses tun, sondern dass eigentlich die Kinder da im Prinzip einen sehr, sehr schönen Vormittag verleben. Und letztendlich, und das war auch spannend, die Kinder kamen nach Hause ganz begeistert und haben gesagt, wir haben halt was Tolles gemacht. Wir haben einen Film angeschaut und wir haben dann selber was dazu produziert, oder produziert haben die ja nicht gesagt, gemacht. Und dann haben wir das an die Wand geworfen und uns angeschaut, im Dunkeln. Und das für sie war das Entscheidende, dass das im Dunkeln angeschaut wurde, weil sie hatten ja auch noch keine Kinoerfahrung und wir haben ja im Medienzentrum so ein kleines Kino und auch das war für sie natürlich ein Erlebnis, ihr eigenes kleines Werk, ihren eigenen Trickfilm auf großer Leinwand zu sehen.
Du arbeitest ja immer noch in dem Bereich. Hast du das Gefühl, dass sich in den über 10 Jahren was geändert hat, wie solche Projekte mit so ganz kleinen Kindern aufgenommen werden?
Naja, es hat sich natürlich von der großen Skepsis für die Medienpädagogik im Kindergarten geändert, dass die große Skepsis jetzt in eine nicht mehr ganz so große Skepsis gewandelt ist. Und es gibt natürlich immer noch Erzieherinnen, die das Ganze ablehnen und sagen, sie wollen das nicht. Und wir haben ja jetzt auch gerade mit dem Moratorium leider wieder so eine Bewegung, die sagt, raus aus den Kindergärten mit den Medien. Auf der anderen Seite aber gibt es viele Ansätze auch in Kindergärten in der Zwischenzeit, gerade auch durch unsere Projekte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die zeigen, dass Medienpädagogik im Kindergarten und schon in der Krippe durchaus Sinn macht und gewinnbringend ist.
Katrin, das ist eine gute Überleitung jetzt zu unserem Heft. Jetzt wollen wir wirklich auf das Heft auch zu sprechen kommen. Der Günther hat gerade schon genannt, das ist ja ein großes Politikum gewesen Ende letzten Jahres, dass ein Moratorium gefordert wurde, also ein Aufschub von Arbeit mit digitalen Medien in Kindergärten. Warum wolltet ihr dann gerade dieses Thema Kleinkinder und Medien bearbeiten und wolltet ihr damit vielleicht auch eine Botschaft in die Welt hinaussenden?
Natürlich wollen wir eine Botschaft hinaussenden. Was uns in der März ja erstmal wichtig ist, dass die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Und sozusagen die Botschaft ist, es gibt auf jeden Fall mal verschiedene Blickwinkel. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es besteht der Bedarf, sich differenziert damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, wozu wir auf jeden Fall anregen wollen. Was wir merken oder gemerkt haben auch und warum wir dann dieses Thema für die März gewählt haben, war, dass gerade eben in der frühkindlichen Bildung wirklich noch sehr viel Informationen fehlen zu der Frage, was bedeuten Medien für diese Altersgruppe? Was bedeutet es, medienpädagogisch mit der Altersgruppe zu arbeiten? Welche Studien gibt es? Welche Erfahrungen gibt es in anderen Ländern? Und diesen Fachaustausch wollten wir einfach ein bisschen anregen, ein bisschen anstupsen, dass dann, während wir das anstupsen wollten, ein Moratorium durch Deutschland geisterte, dass, oder polterte, wäre vielleicht der richtige Ausdruck, dass das Ganze, ja, ich weiß gar nicht, ob torpediert, weil gleichzeitig hat natürlich das Moratorium was geschafft, was ein Nebeneffekt ist, es hat Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Und das Moratorium trägt aus meiner Sicht einen unsäglichen Titel, weil ein Moratorium ist, wir gehen raus, wir schaffen alles ab und setzen uns hin und denken erstmal nach. So funktioniert halt leider die Entwicklung nicht. Die Entwicklung ist was Schrittweises. Gleichzeitig zu sagen, Digitalisierung ist nicht alles und ist nicht Hurra, sondern es erfordert eben genau ein genaues Nachdenken. Aber Nachdenken beim Tun, ein Ausprobieren, und zwar ein sensibles Ausprobieren. Und ich denke, das sind so die Punkte, zu denen wir anregen wollten mit der Zeitschrift.
Klaus, was lag euch denn besonders am Herzen oder was war euch im Sinn bei der Zusammenstellung der AutorInnen und auch beim Aufbau des Hefts bei den Texten?
Also erstens ist ja das Schöne an der März, dass es eine Zeitschrift ist und kein Buch, dass man die Themen immer wieder spielen kann. Und gerade dieses frühkindliche Thema haben der Günther und ich immer wieder mal in die März-Redaktion, Günther war ja auch lange Jahre März-Redakteur da, als März-Redakteur dabei, immer wieder gespielt. Und wir brauchen das auch in bestimmten Abständen immer wieder, weil sich die Welt halt einfach so stark verändert. Diesmal hat man aus meiner Sicht vor allem einen starken Fokus auf die sehr kleinen Kinder, weil wir oft in der frühkindlichen Bildung oft über Kinder im Kita-Bereich, oft im Zentrum eigentlich die Vorschulkinder gesprochen haben, mit denen man stärker in der aktiven Medienarbeit schon selbstständig arbeiten kann. Aber die Nutzermöglichkeit und die Welt, wie sie für die Kinder, die unter also unter 3 oder 2, 3, 4 sind, hat sich so stark geändert, dass wir uns aber darauf fokussiert haben, aber genauer hinzuschauen, wie ist es bei den kleineren Kindern, wie gehen die damit um, wie wirkt es und was mir auch immer so ein Anliegen ist, und da geht es gar nicht, sind Medien gut oder schlecht, ist es wirklich das Medium, das das Problem ist oder ist der Inhalt das Problem? Also ist ein Bilderbuch mit seinem Inhalt besser, wenn man es im Papier liest, oder gibt es nicht, hat es nicht auch noch mehr Möglichkeiten und andere interaktive Möglichkeiten, wenn dieser gute Inhalt dieses guten Kinderbuchs jetzt über digitales Medium rezipierbar ist für die Kinder und sie es nutzen können. Das ist mir auch immer so eine wichtige Betrachtungsweise, aber wie die Katrin richtig gesagt hat, es geht auch viel um Beobachtung, begleiten, nicht experimentieren mit Kindern, aber begleiten, sie beobachten, wie sie mit ihrem Alltag, mit den Medien umgehen und dann auch die Fragen, die da entstehen und eventuell auch die Widersprüche, die entstehen, dann aufnehmen und auch pädagogisch dann einbetten zu können.
Jetzt wart ihr alle schon mal im Fachredaktionstalk, deswegen seid ihr vielleicht ein bisschen vorbereitet auf die Frage. Habt ihr so einen Text, der euch besonders gut gefallen hat, wo ihr irgendwie was Neues gelernt habt oder wo ihr denkt, den könnt ihr in eurer Arbeit irgendwie gut einsetzen? Dann wäre jetzt der Moment, den zu highlighten. Günther, was ist dein Lieblingstext aus der aktuellen März?
Naja, es sind natürlich immer die Texte, die man selber betreut hat, denke ich, die einem dann auch besonders gut gefallen, weil man ja auch die mit den Menschen zu tun hatte, die gemacht haben. Und für mich war spannend der internationale Vergleich, also dieser Überblick über die verschiedenen Ansätze in den Ländern, also angefangen von Italien, wo wir so ein Nord-Süd-Gefälle haben, also wo man sieht, im Norden, da ist eigentlich vieles ähnlich wie bei uns und wir machen ja schon Jahre, oder jetzt auch im Rahmen eines EU-Projekts, Erasmus-Plus-Projekts, ein gemeinsames Projekt mit den Italienern zusammen. Und wo wir gesehen haben, ja, da im Norden, da passiert einiges in den Kitas schon so ähnlich wie bei uns. Aber im Süden, da ist ja das Thema Kindergarten und vor allem Krippe gar keines, weil die Kinder gar nicht in der Krippe sind, weil die gar nicht so viele Plätze haben und weil da letztendlich die Situation auch in den Kindertagesstätten noch viel, viel weniger ausgebaut ist als bei uns. Und dann auf der anderen Seite, wenn man nach Norden schaut, Dänemark zum Beispiel, da sieht man, also in Dänemark, da passiert schon einiges. Und da ist auch, da sind viele Ansätze, die schon weitergehen als unsere Ansätze. Und das finde ich spannend. Österreich ist so ähnlich und die Schweiz auch so ähnlich wie wir. Also ich fand sozusagen diese internationale Perspektive für mich eigentlich am spannendsten, weil wir ja immer so aus unserer eigenen Perspektive letztendlich die Arbeit sehen und gar nicht den Blick über die Grenzen wagen.
Katrin, was war dein Highlight?
Ich will erstmal die Chance nutzen, zu sagen, ich freue mich immer, wenn wir die März, die natürlich als digitales Exemplar und in Print erscheint, aber auch noch durch Online-Artikel ergänzen können. Und insofern gibt es auch zu dieser Ausgabe noch mehr im Netz. Und ich freue mich, dass die auch eben aus unserem Haus kommen, umfangreichen Forschungsarbeiten zum Thema Kita und Medien, aber auch Familie und Medien nochmal beleuchtet werden von Susanne Eckert. Und dass dann auch noch ergänzend verschiedene Modelle, Konzepte, Kampagnen, die in Deutschland gerade zu dem Thema laufen, nochmal veröffentlicht werden. Was ich tatsächlich so, ich bin ein Fan von Interviews, es ist so und es wird auch letztendlich so bleiben. Und ich mag in diesem Heft ganz besonders die vier Interviews mit Eltern, die ihre Perspektive ja aus unterschiedlichen privaten und professionellen Hintergründen auf das Thema oder ihre Erfahrungen oder ihr Alltagshandeln eigentlich viel mehr darstellen. Und ich finde, was ganz spannend ist, ist, dass die Eltern im Detail unterschiedliche Umgangsweisen, Herangehensweisen, Erziehungsstile haben. Aber diese Frage, haben diese Medien, haben Tablets, Smartphones und Co. eine Rolle im Familienalltag, das ist ganz logisch. Und insofern würde ich wieder sagen, ist das auch nochmal so das Thema, ja, wir müssen uns auch in der Bildung ganz intensiv damit befassen.
Und Klaus, wie ist es bei dir?
Mich interessiert auf der Forschungsebene die Frage, wie wirklich digitale Medien auf Kinder, auf kleine Kinder wirken, wenn sie wirklich zum Beispiel interaktive Bilderbücher lesen, wenn sie da anders mit umgehen können mit diesen Inhalten, weil es eben interaktive Möglichkeiten gibt, wie mit dem Buch, ob es da Vorteile, Unterschiede gibt, ob das sprachanregend ist oder ob es wirklich nur das Buch ist, weil ich schon glaube, dass wir in so einem kulturellen Verständnis schon, was Bildung angeht, vor allem bei den Allerkleinsten, einerseits in so einer Schobrau-Idee verhaftet sind und auf der anderen Seite in der Idee, dass Bücher bilden und das Spielen draußen bildet und dass das soziale Miteinander und die Natur der Lehrvater oder die Lehrmutter der Kinder sein soll. Und das meine ich nicht, dass die nicht rausgehen sollen und dass sie nicht interagieren sollen, aber ob das wirklich in so einer komplexen Welt, wie es wir jetzt haben, wirklich das ausschließliche Zugang zur Bildung, zur Welt, zu sich selber, zur Auseinandersetzung mit sich selber sein kann. Aber da ist es gerade in dem Kleinkinderbereich noch sehr stark gefühlsmäßig darauf bezogen. Und da ist es natürlich auch interessant zu beobachten oder zu lesen, was Kollegen, die wirklich nicht nur auf der Forschungsebene, sondern auch auf der Praxisebene mit kleinsten Kindern in der Krippe gemacht haben, wie die Kinder reagiert haben. Das finde ich persönlich auch immer ergänzend zu Forschungsergebnissen auch interessant, Erfahrungsberichte von Menschen, die wirklich dann mit ganz kleinen Kindern mit Medien gearbeitet haben und das dann auch berichten. Das sind die zwei Sachen, die ja auch abgebildet sind mit unterschiedlichen Artikeln im Heft.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die ich an euch drei geben würde, also haben wir ja schon jetzt auch, oder ist auch in dem Gespräch rausgekommen, das Thema Kleinkinder und Medien ist schon auch ein polarisierendes. Was glaubt ihr denn, wie diese Ausgabe rezipiert wird und wen seht ihr auch so als Hauptzielgruppe, für wen lohnt es sich auch besonders?
Also wir wollten die Fachkräfte der frühen Bildung gerne erreichen. Mir war wichtig, also jetzt gar nicht in allererster Linie ganz explizit nur MedienpädagogInnen, also die sollen um Himmels Willen bitte gerne das Heft lesen und nutzen und damit machen und so weiter, ja. Aber eigentlich würde ich sehr gerne, mich sehr freuen, wenn in Fachakademien, wenn in Hochschulen und Universitäten, wenn in der pädagogischen Praxis, Fort- und Weiterbildung dieses Heft eine Rolle spielen würde, weil ErzieherInnen, KinderpflegerInnen einen Einblick bekommen, was möglich ist und was auch für Spielräume sie letztendlich haben. Denn gerade wenn es eben um Medien geht, ist ja oft die Sorge groß, etwas falsch zu machen, nicht selbst kompetent genug zu sein. Und wir bieten keine Anleitung. Aber ich denke, das braucht es auch nicht. Ich glaube, dass wir mit dem Heft aber schon eben sozusagen so ein Gespür dafür geben, dass es eben gerade in der frühen Bildung ja auch nicht um einen Medienhokuspokus geht, sondern da die Kinder in ihren Erfahrungen zu begleiten und mit ihnen einfach auch in Artikulationsräume zu eröffnen, wo sie eben ihre Lieblingsfiguren ausschneiden, also ausreißen, aufhängen, wie auch immer, oder sonst was können, ja, und dazu damit spielen.
Günther, was glaubst du, wie wird das Heft rezipiert und wen hattest du so vor Augen bei der Konzeption?
Ja, ich habe eigentlich schon, ich hätte eine weitere Perspektive, also als Zielgruppe, weil ich merke ja zum Beispiel bei dem Netzwerk Frame, das wir ja vor einigen Jahren gegründet haben, da sind ja viele Medienpädagogen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen und die sind bei diesem Thema Kinder, frühkindliche Medienerziehung, da passen die immer total, weil die da überhaupt keine Ahnung haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir genau die medienpädagogische Szene informieren, dass letztendlich Medienpädagogik schon sehr früh anfängt. Und viele aus den Medienzentren, die sehen Medienpädagogik erst bei Jugendlichen. Und das ist letztendlich, müssen die sich auch die Frage stellen, ob sie denn wirklich noch ja zeitgemäß die gesamte Bandbreite der Zielgruppe ansprechen und ob sie nicht auch sich überlegen sollten, Medienprojekte auch für kleinere zu machen, auch medienpädagogische Angebote. Und ich denke, da ist das Heft ein guter Ansatz, zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man schon in frühen Jahren medienpädagogische Impulse gibt, dass wir als Medienpädagogen da einen Auftrag haben. Und das ist ja genau der Punkt, der immer wieder falsch letztendlich gesehen wird, wenn es darum geht, dass Kinder schon sehr früh mit Medien sich beschäftigen und jeder sagt, das darf nicht sein, also keine Medien unter 3 Jahren, was ja so ein Stichwort ist, dann ist es halt einfach ein Blödsinn insofern, weil man sieht, der Alltag sieht ganz anders aus. Die Kinder sind ab einem Jahr mit Medien schon konfrontiert und beschäftigen sich auch damit. Und wir als Medienpädagogen müssen das sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, um Medienerziehung von Anfang an mit den Kindern und die Kinder dabei begleiten.
Also ich denke, dass Eltern, ich fange mal negativ an, nicht so die Zielgruppe sind, weil es auch eine Fachzeitschrift ist. Aber ich würde auch sagen, da sehe ich es ein bisschen anders wie der Günther, dass alle, die sich mit Erziehung beschäftigen, die Zielgruppe sind. Manchmal haben wir ja spezifisch medienpädagogischere Themen, wo ich sagen würde, da spricht man eher Menschen an, die einen medienpädagogischen Hintergrund haben. Aber zum Nutzung von Medien und wie Medien auf Kinder wirken, haben eigentlich ganz, ganz viele Leute eine Meinung, aber wirklich ausschließlich eine Meinung und eine Haltung. Und das ist ja das Besondere an Erziehung von Kleinkindern, dass wir als Erwachsene bestimmen, was die machen. Ja? Also ein 16-Jähriger, der spielt halt Computer, auch wenn er es verboten kriegt, der irgendwie findet schon eine Möglichkeit, Medien zu nutzen. Aber ein 3-Jähriger kann ja aktiv Medien nutzen, selber Hörspiel machen oder so Sachen, nur wenn man es ihm wirklich ermöglicht und wenn man ihn dazu anleitet. Drum bin ich der Meinung, dass das Heft wirklich sich an alle richtet, die sich mit Erziehung auseinandersetzen, um auch mal ein bisschen weg von der persönlichen Einstellung hin zu einer professionelleren Haltung kommen, wie Medien für Kinder eingesetzt werden sollten oder können oder welche Potenziale sie auch haben. Weil ich glaube, das ist so eine Mission, die man vor allem im Kleinkinderbereich hat, dass viele in der Erziehung so, was finde ich gut, was mag ich gern und das ist auch das Richtige für mein Kind und wenig und sagen, Medien interessieren mich nicht und ich finde ich blöd, jetzt kommt die KI wieder auf, jetzt kommt wieder eher die Angst und die Bedrohung dazu, die Verunsicherung und es nimmt wieder die Medien wieder ein Stück raus aus der emotionalen Nähe, die man manchmal hat, wenn andere Themen gespielt werden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass alle, die sich wirklich mit Erziehung auseinandersetzen, da versuchen, das ein Stück zu abstrahieren und einen professionellen Standpunkt zu kriegen. Und das soll, aus meiner Sicht, soll das Heft beitragen.
Vielleicht als Ergänzung, ich denke, alle, die das Moratorium unterzeichnet haben, sollen dieses Heft möglichst kostenlos zugeschickt bekommen, damit sie möglichst auch merken, dass sie da was falsch verstanden haben.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das Heft eine sehr gute Antwort ist, weil es einfach eine sehr differenzierte Antwort ist auf dieses, also dieser öffentliche Brief, der da die Runde machte, der hat ja im Prinzip auch alle Kinder gleich gemacht, ne? Also alle Kinder von 0 bis 3 sollen einfach nicht vor den Bildschirm, egal wie und wo und was. Und ihr habt es mit dem Heft, finde ich, geschafft, einen sehr differenzierten Blick auf dieses Thema zu werfen und die vielen Perspektiven und vielen Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen, alle auch denen entsprechend Raum zu geben, sodass man sich, finde ich, wirklich eine sehr fundierte Meinung einfach dazu bilden kann. Jetzt sind wir auch durch mit dem Interview und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und bin total gespannt, was für Rückmeldungen zum Heft und auch zum Podcast kommen werden. Und an alle, die uns zuhören, abonniert gerne den Podcast, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, bewertet uns auch gerne und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Danke, ciao.
Tschüss.
Das war Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.